Vereint, verkannt, zerstritten? Ein Podcast der Gedenkstätte Bautzner Straße, Dresden. Wie fühlte sich der Alltag vor und um 1989 in der DDR und in Westdeutschland an? Welche Erinnerungen sind geblieben? Wie stark wirkt der Systemwechsel von damals auch heute bei den Menschen in unserem Land nach? Wir haben interessante Gäste eingeladen, mit denen wir heute auf unser gemeinsames Land blicken.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Episode, die heute heißt Zeitenwende 89 in Ostdeutschland und Osteuropa. Wir wollen zurückblicken in die Zeit, auch über Grenzen hinweg. Einerseits reale Grenzen, andererseits Wahrnehmungsgrenzen und auch Erfahrungsgrenzen. Wir wollen analytisch zurückschauen im Gespräch. Und dazu habe ich drei interessante Gäste eingeladen. Nämlich erstens Monika Juliane Giebers, Jahrgang 51 aus Lutherstadt Eisleben. Sie ist Historikerin, hat auch Philosophie und politische Ökonomie studiert, war dann mehrere Jahre Assistentin in Leipzig und dann 10 Jahre lang Oberassistentin und Assistentin an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Sie hat sehr viel gearbeitet zur deutsch-deutschen Propagandageschichte, zur Ideologie- und Kommunikationsgeschichte des 20. Jahrhunderts und hat ein anderer Schauplatz ihrer Tätigkeit sich auch mit Arisierung beschäftigt in mehreren Ausstellungen, die sie kuratiert hat. Sie kennt also auch die dunklen Seiten des 20. Jahrhunderts. Wir wollen heute über die lichteren Momente sprechen. Der andere Gast ist Tim Buchen, Historiker, Jahrgang 79. Über einen Schüleraustausch wurde er angeregt, mal nach Osten zu schauen, sage ich mal etwas verkürzt. Er hat dann in Berlin studiert und noch weiter östlich, nämlich in Krakau und Warschau. Promoviert hat er über Antisemitismus in Ostgalizien. Da kam er automatisch in Kontakt mit Städten wie Lemberg und Czernowitz. Er ist jetzt Juniorprofessor an der Technischen Universität in Dresden für osteuropäische Geschichte und führt dort verschiedene Forschungsprojekte durch, vor allen Dingen eben international vernetzt. Deswegen haben wir ihn auch heute gebeten, bei uns zu sein. Last but not least kommt ein Chronist und Zeitzeuge heute zu Wort. Mirko Krisanovic, Jahrgang 59, mal in Jugoslawien geboren, das gibt es ja so auch nicht mehr, seit 1969 in der Bundesrepublik gewesen. Er hat seit 1983 als Fotojournalist gearbeitet und war von 87 bis 94 Redaktionsfotograf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und seine Tätigkeit für die FAZ fiel genau in die Zeit, über die wir heute sprechen wollen. Die Wende, die Revolution, der Übergang des Jahres 89 folgende in verschiedenen europäischen Staaten. Aber Herr Krisanovic war nicht nur in Europa unterwegs, er hat aus 40 Ländern Bilder geschossen und uns damit und andere Leser von Zeitungen zu Augen- und Ohrenzeugen gemacht. Und er sitzt jetzt unten in Frankreich und ist uns per Telefon zugeschaltet. Ich darf das heutige Gespräch moderieren. Mein Name ist Justus Ulbricht, ich bin Historiker und Germanist. Ich bin nach Ostdeutschland gegangen 1995 zur Klassikstiftung Weimar, war dort 14 Jahre lang im Bereich Forschung und Bildung tätig, bin jetzt seit 2009 in Dresden und ich bin ein, wenn man will, Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Das heißt, ich forsche auf der einen Seite, auf der anderen Seite publiziere ich und ich vermittle möglichst viel und hoffentlich auch möglichst gut Geschichtswissen in die Öffentlichkeit in ganz verschiedenen Medien und jetzt auch in diesem Podcast vielleicht. Lieber Herr Krisanovic, Sie haben einmal gesagt, dass nichts subjektiver sei als das Objektiv eines Fotografen. Mit Ihren eindrücklichen Bildern haben Sie uns nachträglich zu Augenzeugen gemacht, waren aber selbst zuerst einmal ein Augenzeuge, ein Herz- und ein Ohrenzeuge, könnte man auch sagen, denn man ist ja auch mit dem Gefühl dabei. Wann verlässt denn den um Objektivität bemühten Chronisten die Fähigkeit zur Distanz? Wann wird man empathisch in einem bestimmten Geschehen? Und gehört Emotionalität zu Ihrem Job eigentlich dazu?
Ja, also Distanz ist im Moment der Aufnahme nach meiner Erfahrung eher hinderlich. Ohne Emotion und Empathie entstehen keine guten Bilder. Intuition in der Situation, ein Blickkontakt, Einverständnis oder auch der Respekt vor der Ablehnung der Menschen, die ich abbilden will, all das passiert im Bruchteil einer Sekunde. Die Objektivität, die kommt hinterher. Bei der Bildauswahl aus Hunderten von Motiven oder bei der Freigabe der Bilder. Zum Job gehört auf jeden Fall die Essenz der Geschichte zu erkennen und sie mit den möglichst passenden Fotos zu dokumentieren. Aber die Freude bei der Öffnung der innerdeutschen Grenze zum Beispiel zwischen Obersuhl und Philippsthal am 12. November 1989 oder das Leid der Flüchtlinge 1992 in Bosnien mitzuempfinden, ist unabdingbar in diesem, in Anführungsstrichen, Job.
Herr Krisanowitz, wie bringt man Revolutionen und Proteste ins Bild und welche Bildtradition beerbt man dabei, bewusst oder unbewusst?
Kurz durch Neugier und Entschlossenheit, dass es zum Umbruch in Rumänien kurz vor Weihnachten 1989 keine Bilder, sondern nur Rundfunkberichte gab, trieb mich um. Und da sagte ich dem damaligen Nachrichtenchef der FAZ, Dieter Eckert, dass es dazu keine Bilder gab. Seine Antwort war, dann fahren Sie doch hin. 2 Stunden später saß ich im Flieger nach Budapest, nahm mir einen Mietwagen, wartete 13 Stunden, teils bei Schneetreiben an der ungarisch-rumänischen Grenze, um reinzukommen und die damaligen Ereignisse in Temeswar zu fotografieren. Am 27. Dezember waren die exklusiven Bilder in der Zeitung. Zum Entsetzen meiner Familie übrigens, weil ich Weihnachten in einem Land verbracht hatte, in dem Schüsse fielen. Zu den Traditionen, Bilder von George Roger, der als erster Fotograf die Gräuel von Bergen-Belsen dokumentierte, natürlich auch Bilder von Kappa oder Marc Ribots Bild vom Friedensmarsch in Washington 69 ging mir durch den Kopf. Also schon ein bisschen so die Ikonen. Kurz viele Bilder, die nicht nur Fotogeschichten waren, sondern auch zur Geschichte wurden.
Frau Hiebers, Sie haben 1989 sozusagen am eigenen Leib erfahren und später als Erinnerungsvirtuosin, so da hat man ja die Historikerin mal genannt, Sie haben versucht zu verstehen, was mit Ihnen und Ihrem Land, also der alten DDR und der neuen Bundesrepublik, denn eigentlich geschehen ist. Haben Sie 1989 als echte Revolution erlebt oder nur als Revolte, als Endspiel, wie Kowalczuk mal geschrieben hat, der DDR?
Ja, also ein Endspiel war es für mich damals noch nicht. Also natürlich war es für mich eine echte Revolution und keine Revolte. Vielleicht kann man sagen, frei nach Lenin, der ja mal angemerkt hat, was eine revolutionäre Situation ausmacht. Da würde ich sagen, die da oben hatten sich völlig von der Realität der DDR entfernt und sie unterdrückten jede gut gemeinte Kritik und jeden Veränderungswunsch. Und das wurde unten natürlich nicht mehr rotiert zu dieser Zeit. Das war ja sehr deutlich schon seit 1985 so.
Herr Buchen, Sie kommen tief aus dem Westen und waren dann als Schüleraustausch in Polen und haben dann Interesse entwickelt für Mittel- und Osteuropa und daraus später Ihren Beruf gemacht. Wenn wir heute und wenn Sie heute kritisch auf die Umbrüche 1989-90 schauen, da stoßen wir auf eine Art Mantra der Selbstermächtigung von Menschen, auf eine nahezu mythische Formel, wir sind das Volk. Welche Rolle aber spielte das Volk wirklich in den Umbrüchen?
Also das Volk in Gestalt der von weiten Teilen der Bevölkerung, die 1989 auf die Straßen gegangen sind, war natürlich entscheidend für das Tempo des Systemzusammenbruchs. Und die Proteste zeigten ja auch eine weit verbreitete Unzufriedenheit, Unwillen und auch Ungeduld mit den bestehenden Verhältnissen. Und sie zeigten natürlich auch Hoffnung auf oder Ideen für Alternativen auf, die man über viele Jahrzehnte, seit dem Prager Frühling selten öffentlich im Staatssozialismus gesehen hatte. Aber als ursächlich für den Kollaps des Staatssozialismus war die breite Bevölkerung und auch die Dissidenz in den meisten Gesellschaften des Staatssozialismus eher indirekt beteiligt und hatten eher einen indirekten Einfluss auf den Niedergang seit den späten 1970er Jahren.
Kann man dann sagen, dass manche Veränderungen dem Volk, was immer das im Einzelnen ist, zugeschrieben worden sind, aber eigentlich einen viel längeren Vorlauf hatten? Welche Erosionsprozesse gingen dem Kollaps realsozialistischer Systeme voraus? Oftmals kennt man aber diese vorausgegangenen Entwicklungen nur, wenn man Spezialist ist. Im öffentlichen Bewusstsein war alles das Volk. Was ist denn oder was müsste eigentlich auch Teil der kollektiven Erinnerung werden, wenn man an diesen Wandel 89 folgende denkt?
Ja, also in der Geschichtswissenschaft, die mittlerweile ja auch 1989 zu ihrem Gegenstand erklärt hat, nach 30 Jahren, wir brauchen ja immer so eine Generation, um uns als Historikerinnen damit zu beschäftigen. Da werden mehrere Faktoren hervorgehoben, von denen tatsächlich das Volk, so wie es in der vielleicht populären Erinnerung und auch in den Bildern von 1989 zu sehen ist, eine eher untergeordnete oder eben indirekte Rolle spielen. Es sind vor allem globale und ökonomische Ursachen, die staatssozialistischen Regime seit den späten 1970er Jahren eben enorm unter Druck gesetzt haben und letztlich in die Knie gezwungen haben durch sehr hohe Auslandsverschuldung und auch die Unfähigkeit, letztlich den Konsumbedürfnissen, also vor allem was Unterhaltungselektronik, Wohnraum, Mobilität, also der private Pkw beispielsweise angeht, die Bevölkerung damit zu versorgen. Und dann ganz wichtig, was gerade diesen Diskurs um die Bedeutung des Volkes unterbelichtet ist, ist, dass tatsächlich in den meisten Ländern und vor allem im wichtigsten Staat in der Sowjetunion Impulse dann nicht von der Zivilgesellschaft ausgehen, sondern eigentlich von der unzivilen Gesellschaft, nämlich aus dem System selbst, dass Öffnungen, Änderungen angestoßen wurden in Richtung einer Umorientierung der Planwirtschaft, Zulassung eben von Kritik auch, die viel ins Rollen gesetzt haben und Missstände öffentlich gemacht haben und dann auch innerhalb der Nomenklatura das Bewusstsein schließlich da war, dass dieses System als solche nicht mehr reformiert werden kann und sich dann eben maßgebliche Stellen auch darauf vorbereitet haben, diesen Wandel einzuleiten, vor allem in der Sowjetunion, in Ungarn, aber dann auch in Polen 1989.
Frau Giebers, wenn man über 1989 spricht, da redet man immer auch über Hoffnungen, Wünsche und Visionen. Welche Wünsche und Visionen hatten Sie denn ganz persönlich 1989? Was wurde davon eigentlich Wirklichkeit und was ist vergleichsweise schnell zerplatzt?
Also meine Hoffnung 89 war natürlich Erneuerung. Und zwar in ähnlicher Weise, wie das bei Gorbatschow passiert ist und versucht wurde, Reformen in Richtung Meinungsfreiheit, Reformen in Richtung Demokratisierung der Entscheidungen. Also das war eigentlich wichtig. Und ich war 85, 86, ein halbes Jahr in Moskau zum Aktenstudium für meine Habilitation. Und als ich im Februar 86 zurückkam an die Uni in Leipzig, hatte sich da eigentlich überhaupt nichts getan. Enge Freunde, Kolleginnen und Kollegen der Sektion Geschichte, an der ich gearbeitet habe, haben im kleinen Kreis diskutiert, dass das bei uns so nicht weitergehen kann. Also das war sozusagen damals schon eigentlich klar. Und meine Vorstellungen und unsere Vision waren, dass sich das jetzt ändert mit Gorbatschow. Aber das war natürlich nicht so. Also es gab da relativ schnell auch Repressionen gegen Kolleginnen und Kollegen. Mein Freund Harald Koth war damals Parteisekretär der Sektion Geschichte. Der hat sich öffentlich in Versammlungen dafür eingesetzt, dass wir die Richtung Gorbatschow einschlagen. Und er wurde sofort abgesetzt als Funktionär. Er hatte sofort eine Rüge bekommen und war sozusagen vom Fenster weg als jemand, der wirklich auch auf Erneuerung gesetzt hat. Also das waren dann so die Sachen, die wieder die Hoffnung ziemlich zerschlagen hatten, dass es in diese Richtung geht in der DDR.
Und nach 1989, wenn ich nachsetzen darf, was ist da mit den Visionen und den Wünschen geworden?
Also nach 89, direkt als die großen Demonstrationen losgingen, als sozusagen das sogenannte Volk, also die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, wir haben jetzt auch die Nase voll, wir wollen ja was anderes, es muss sich was ändern. Und das war ja zunächst erstmal eine positive Vision der meisten Leute, die auf die Straße gingen anfangs. Das hat man ja auch in Leipzig sehr deutlich mitgekriegt. Unser Hochhaus steht dort sozusagen am Ring, wo diese großen Demonstrationen stattfanden. Und die Bürgerbewegungen, dann auch das neue Forum. Die haben ja auch in die Richtung gedacht, wir verbessern dieses Land. Und das war dann die große Hoffnung, dass sich doch was tut, wenn viele Leute sich dafür einsetzen. Und das war dann schon eine euphorische Situation. Und für eine Historikerin und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die ja auch Historiker waren, war das jetzt eine ganz eigenartige Situation. Also wir standen sozusagen wirklich mitten in so einer Revolution als Historiker, aber eben auch als betroffene Zeitzeugen. Und das war schon eine ganz eigenartige Situation, die manchmal ganz euphorisch uns entgegenkam. Wir waren dann euphorisch zu dem, was da passierte, aber manchmal eben auch erschrocken. Und das kam dann im November, als diese Demonstrationen, dass die Inhalte der Demonstrationen dann kippten. Und das war dann auch erschreckend. Aber wir waren immer, ich war auch sehr zerrissen. Einmal die Historikerin, die sagt, Mensch, ich stehe jetzt in einer spannenden Situation. Hier passiert was, worüber wir nachgedacht haben, worüber wir auch gelehrt haben. Und andererseits betrifft es uns alle, betrifft es mich. Also das waren schon ganz komische Gefühle, die man da hatte.
Herr Kesanowitsch, wir reden ja über Revolutionen heute. Wollen Revolutionäre dann eigentlich ins Bild gebracht werden oder möchten die gar nicht öffentlich werden über ihre Kamera oder auch über die Kamera anderer Reporter und Journalisten? Vielleicht haben Sie zwei Beispiele, wo Sie das dran erläutern können. Wollen die ins Bild? Und wenn, dann wie? Greifen die ein ins Bild? Nachträglich zumindest.
Ein Revolutionär hat Wichtigeres zu tun, meistens als sich um Fotografen zu kümmern. Und als Fotograf ist man sogar dankbar dafür. Das Titelbild zur Ausstellung Zeitenwende zeigt zum Beispiel einen Mann in Arad in Rumänien, der auf seinem Motorrad plötzlich vor mir hielt. Ich bin mir nicht sicher, auch im Nachhinein, ob er die zwei Leicas des Fotoreporters sah, denke aber eher nicht. Dennoch ist er für mich zum Sinnbild der rumänischen Revolution geworden. Ganz anders war ein kroatischer Geheimdienstmann, mit dem ich von Zagreb nach Moskau unterwegs war. Grundsätzlich fuhr er auf dem Mittelstreifen, damit der Gegenverkehr zur Seite muss, war ja Kriegszeit. Er wiederum legt großen Wert darauf, sich vor dem damals noch historischen Stari Most, der alten Brücke in Mostar, in Szene zu setzen. Einen der beeindruckendsten Revolutionäre allerdings habe ich etwas weiter östlich in Tschetschenien fotografieren dürfen. Als er mich sah, kletterte er auf eine Holzkiste, wo vorher ein Lenin-Denkmal gestanden hatte, um dem tschetschenischen Widerstand gegen die russische Besatzung mit stolzem Blick Ausdruck zu verleihen. Hätte ich aber ganz anderes Beispiel, die 12-, 13-jährigen Kindersoldaten an der burundisch-ruandischen Grenze, die mit Drogen vollgepumpt waren, fotografiert, die sich ja ebenfalls als Revolutionäre fühlten, wäre ich da wahrscheinlich nicht lebend rausgekommen.
Herr Buchen, wir reden ja heute über Umwälzungen in Osteuropa, aber auch in Ostdeutschland. Warum war denn das DDR-System im Vergleich mit anderen sozialistischen Ländern vergleichsweise hartleibig, wenn anstehende Veränderungen anstanden und wenn es darum ging, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen?
Also zum einen liegt das sehr wahrscheinlich an dem deutschen Dilemma, dass eben die Legitimation dieser Herrschaft eng verbunden war, nicht nur mit Antifaschismus, sondern eben auch mit der engen Anbindung an die Sowjetunion. Und dieses Regime ohne Sozialismus sowjetischer Prägung hätte keine Existenzberechtigung gehabt. Das war wahrscheinlich ziemlich deutlich sichtbar, dass es eben jegliche Bewegung in Richtung einer Öffnung das Ende dieses Staates bedeuten kann. Und der andere Grund hängt zusammen, wenn es vergleicht eben beispielsweise mit Ungarn oder mit Polen, dass es eben ökonomisch ein relativer Wohlstand gab, also eher vergleichbar mit der GSSR beispielsweise, die diese Form von marktwirtschaftlichen Experimenten längere Zeit nicht überlebensnotwendig erscheinen ließ.
Herr Kisanowitz, Sie sind ja mit den eigenen Augen unterwegs, aber auch mit dem Auge der Kamera. Welche Prozesse entziehen sich aber den eigenen Augen oder dem Objektiv? Welche Prozesse in diesen gewaltsamen, schnellen Umbrüchen geraten nicht ins Bild?
Also zur Hinrichtung Ceausescus und seiner Frau Elena war ich nicht eingeladen. Kurz gesagt, es gibt diese Grenzen. Dennoch ist es die Herausforderung, irgendwie Wege zu finden, damit sich möglichst wenige Momente der Kamera und dem Auge entziehen. Meiner Erfahrung nach entstehen die besten Bilder, wenn man nicht nur auf offizielle Termine wartet, sondern schlicht mit offenen Augen umherstreift. Ein Beispiel, die Erstürmung der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße am 15. Januar 1990 hätte ich nicht dokumentieren können, wenn ich mich nicht spontan einem Pool Jugendlicher an diesem Abend in Ost-Berlin angeschlossen hätte, ohne überhaupt zu wissen, wo es eigentlich hingehen sollte.
Frau Hiebers, in einem unserer Podcasts hat der Schauspieler Tornquas einmal gesagt, er habe anfangs 1989 gemeint, zu einer Mehrheit zu gehören, dann aber festgestellt, dass er mit seinen Träumen und Hoffnungen in der Minderheit war. Wie haben Sie denn sich damals zugerechnet? Waren Sie Teil einer Masse, einer Mehrheit oder waren Sie das nicht? Waren Sie eine Minderheit? Und wie haben Sie die wahrgenommen, die auf der Straße unterwegs waren?
Also ich war schon nicht eine Minderheit in dem Sinne, dass ich zu oppositionellen Gruppen gehört hätte oder zu den Bürgerbewegten. Die haben sich dann irgendwann wirklich, oder vorher schon und hinterher dann auch als Minderheit wahrgenommen. Also ich war da schon in der Mehrheit der DDR-Bürgerschaft verankert, als eine Wissenschaftlerin, die in diesem DDR-Staat Karriere gemacht hat, zumindest bis zur Oberassistenz an der Uni. Also da habe ich mich schon erstmal zur Mehrheit gerechnet. Zu einer Minderheit wurden meine Kollegen und viele Gesellschaftswissenschaftler der DDR denn dann nach der Wende, nach der sogenannten Abwicklung vor allen Dingen der geisteswissenschaftlichen Bereiche in den Universitäten. Da waren wir dann schon eine Minderheit, die jetzt sehen musste, wie sie außerhalb der Universitäten zurechtkommt. Ich hatte da mehr Glück als andere meiner Kolleginnen und Kollegen und konnte über Drittmittelprojekte gemeinsam mit westdeutschen Kolleginnen und Kollegen wieder Fuß in der Universität fassen. Das war ein besonderes Glück. Das hatten sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen nicht nach 1909, vor allen Dingen nach 1992, als die Abwicklung zu Ende war und die Strukturen der Universitäten völlig neu justiert wurden. Und zwar nicht in einer selbstbestimmten Art und Weise, die natürlich auch so eine Aufbruchsstimmung nach 89, 90 in den Universitäten gebracht hatte, wo die Leute neue Konzepte gemacht haben, sich wirklich gesagt haben, was müssen wir besser machen. Darüber wurde ja vorher schon auch diskutiert, Jahre vorher. Als es dann losging, als Kolleginnen und Kollegen in den Universitäten dachten, jetzt können wir anfangen und können auch selbstbestimmt was machen und das ändern und das viel besser machen in der Lehre, Demokratie auch in Universitäten etablieren. Da wurde uns das Heft aus der Hand genommen und es wurde gesagt, also hier kommen die kompetenten Leute aus der Bundesrepublik, die wissen das besser, die haben ein besseres System gehabt schon immer und da müsst ihr beiseite treten. Und das war so die Erfahrung, die wir dann gemacht haben.
Frau Hiebers, zum Blick auf 1989 gehört ja nicht nur der Blick auf die da unten in Anführungsstrichen gesetzt, sondern auch auf die da oben. Wie haben die Erfahrungen der sogenannten Wende und der ersten Jahre der Transformationszeit Ihr persönliches Bild der politischen Elite geprägt?
Also das Bild der politischen Elite der DDR, das war ja schon seit einiger Zeit so, dass wir dort, auch mein Bild, dass wir ihnen nicht mehr zugetraut haben, dieses Land voranzubringen. Das wurde in kleinen Zirkeln bei uns sehr lange schon diskutiert. Ich hatte ja vorhin gesagt, schon seit 1985, 86, seit der Gorbatschow-Zeit vor allen Dingen, haben wir versucht, da irgendwas noch zu bewegen und auch noch gehofft, dass sich da was ändert. Aber es hat sich nichts geändert. Und das, was dann 89 passiert ist, im Anfang, also diese Gegnerschaft des Staates und seiner Eliten gegen das, was auf der Straße passierte, das, was die Leute eigentlich wollten, nämlich eine Erneuerung dieses Staates, das hat dann schon sehr frustriert insgesamt. Auch die Leute, die was anderes wollten in den Universitäten. Also das war sehr frustrierend und es hat sich gezeigt, dass ohne eine grundsätzliche Änderung an der Spitze dieses Staates eigentlich nichts machbar war.
Herr Buchen, viele Menschen im Westen waren damals der Meinung und glauben es bis heute manchmal, dass da drüben, was da passiert ist, da drüben im Osten, mit ihnen eigentlich nichts zu tun gehabt habe, dass man einfach nur die Früchte der Revolution und der Transformation ins gemeinsame Haus tragen müsse. Wie aber hat sich denn der Westen durch die Ereignisse 89 im Osten verändert?
Also natürlich hat sich die Welt auch im Westen massiv verändert durch den Kollaps des Staatssozialismus. Die Auflösung der bipolaren Weltordnung haben eine ganz neue Ära eingeleitet, die natürlich auch die alte Bundesrepublik verändert haben. Natürlich zum einen ganz unmittelbar durch die Wiedervereinigung, dass ein größerer Wirtschaftsraum entstanden ist, dass Migration stattfand, zunächst ja vor allem die ersten Jahrzehnte vor allem von Ost nach West. Und natürlich ein größeres Gewicht Deutschlands in Europa und politisch in der Welt. Aber dann, was jetzt immer deutlicher wird, auch wieder aus der Perspektive des Historikers, bedingt durch den damals noch lange an dominierenden neoliberalen Zeitgeist, der ja nicht nur in der ehemaligen DDR Privatisierungen hat stattfinden lassen, sondern auch in der gesamten Bundesrepublik eine starke Sparpolitik, Ausweitung des Niedriglohnsektors, die eben gerechtfertigt wurden mit den hohen Investitionen für den Aufbau Ost. Und in dem Sinne hat diese Transformation sehr stark natürlich auch die alte Bundesrepublik geprägt. Was ich interessant finde im Vergleich zu anderen postsozialistischen Transformationsländern, ist der Zeitpunkt tatsächlich dieser hohen Investitionen, die in die Infrastruktur beispielsweise getätigt wurden, die eben vor allem in den 1990er Jahren und damit vor der Digitalisierung stattfanden, während in den anderen Ländern, Beitrittsländern zur EU, die hohen Investitionen vor allem nach 2004 eintraten und damit auch andere Bedingungen geschaffen haben für die Welt, in der wir heute leben. Also in diesem Sinne ist es auf jeden Fall, werden die Einschnitte und Veränderungen wahrscheinlich im Westen für viele erst jetzt deutlich und eben im Vergleich auch mit anderen Transformationsländern.
Herr Krzyzanowicz, Sie machen viele Bilder, haben Sie gesagt, und wählen dann aus. Wir leben inzwischen in einer Zeit, in der wir in Bildern regelrecht ertrinken, aufgrund auch der medialen Vielfalt, der wir ausgesetzt sind. Worin besteht denn nach wie vor oder eben nicht die Kraft des einzelnen Bildes?
Nun, es gibt tatsächlich eine Menge guter Bilder, aber auch noch einen viel größeren Haufen Ausschuss, also nur langweilige Abbilder. Beim Betrachter Langeweile zu erzeugen und ihm damit wertvolle Lebenszeit zu stehlen, habe ich von Anfang an mit meinen Fotos zu vermeiden versucht. Heutzutage im digitalen Zeitalter ist es bei der täglichen Bilderflut im Netz wirklich eine Kunst, die Bilder mit Kraft zu finden, über die man nicht nur schnell drüber wischt. Manchmal wirkt auch die Sichtung von Bildbänden gestandener Kollegen oder renommierter Agenturen Wunder, schlicht zur Rückbesinnung darauf, welche Kraft von einer Fotografie ausgehen kann. Mein Bilderkonsum habe ich jedenfalls sehr reduziert und gefiltert, um noch das Wesentliche in einer Fotografie oder einer Fotogeschichte zu erkennen und meine Freude auch an guten Bildern nicht zu verlieren.
Herr Buchen, auch Historiker machen sich Bilder von der Vergangenheit, manchmal auch von der Gegenwart. Und es ist eigentlich die Aufgabe unserer Zunft, nüchtern, weitgehend emotionslos, analytisch auf die Geschichte zu schauen und sich einen Reim darauf zu machen. Dennoch würde ich Sie gerne fragen, was Sie an den Umbrüchen im Osten emotional berührt hat oder immer noch berührt oder beschäftigt.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob man als Historiker emotionslos arbeiten kann. Wahrscheinlich finden sich der Großteil der Themen, denen man sich beschäftigt, aufgrund von emotionaler Verbindung, dass man angesprochen wird. Was mich emotional berührt hat, als ich in den 1990er Jahren ja erst persönlich damit Kontakt hatte, war natürlich der gesellschaftliche Umgang, die Aufbruchsstimmung, der enorme Ehrgeiz, oft auch Fantasie im Umgang mit einer Zukunft, die sehr viel offener und gestaltungsmächtiger sich dargestellt hat, als das im Rheinland der 1990er Jahre der Fall war. Und was mich noch immer daran fasziniert oder beschäftigt, sind natürlich ja diese größeren Linien, die dazu geführt haben, dass es dann in diesem Zeitpunkt dazu kam, dass sich plötzlich die Zeit zu beschleunigen schien. Und natürlich, was die Ursachen waren und inwiefern diese Momente, der Zeitpunkt, in dem der Zusammenbruch oder Umbruch stattfand, tatsächlich die Welt, in der wir heute leben, nach wie vor prägt und beeinflusst.
Frau Giebers, was möchten Sie von 1989 nicht vergessen und was dürfen wir alle gemeinsam nicht vergessen von diesem Umbruch und diesen Aufbrüchen und aber auch diesen Abstürzen vor etwa 30 Jahren?
Also aus meiner Sicht vor allen Dingen den Mut von Bürgerinnen und Bürgern der DDR, die aufgestanden sind, obwohl sie wussten, das Regime kann auch sehr repressiv werden. Sie waren nicht sicher, als sie sich dazu entschlossen haben, auf die Straße zu gehen. Und das hat man in Leipzig auch sehr deutlich gemerkt. Und ich würde sehr, sehr gerne in Erinnerung behalten, die Friedlichkeit dieses Aufbruchs der Menschen. Die waren friedlich, die haben sich gewehrt gegen Anmutungen auch von rechten Leuten, die sich da in die Demonstrationen gemischt haben. Das haben vor allen Dingen noch die Studenten in der Leipziger Universität versucht zu verhindern, dass sich da solche Leute in die Demonstrationen mit hineinmischen. Also diese Friedlichkeit dieses Aufbruchs, der letztendlich die politischen Eliten gezwungen hat, da auch nicht mit aller Brachialgewalt einzugreifen. Das wird für mich eine ganz tolle Erinnerung bleiben und das sollten wir alle in Erinnerung behalten und wirklich diesen Mut der DDR-Bürgerinnen und Bürger, die da auf die Straße gegangen sind, die das bis zum Schluss ausgefochten haben, auch oft mit Angst um diesen Ring gelaufen sind in Leipzig und in anderen Orten. Das ist das, was für mich bleibt. Und wir sollten das wirklich anders würdigen, als das bis jetzt in der Geschichtspolitik und im Gedenken an das, was in Deutschland passiert ist nach 1945. Besser gewichten, also mehr gewichten, dass das eine friedliche und wirkliche Revolution war, die die Bürgerinnen und Bürger dort gemacht haben. Und das war ein demokratischer Aufbruch dieser Bevölkerung, den uns eigentlich niemand mehr zugetraut hat.
Meine letzte Frage geht an alle Gesprächspartner. Und ich bitte, es ist auch wieder eine Riesenfrage, deswegen bitte ich um kurze Antworten. Welche Illusionen über Chancen und Risiken der Umbrüche in Ostdeutschland, in Mittel- und Osteuropa haben Sie verloren? Und welche Träume träumen Sie weiter, Frau Gibas?
Tja, Illusionen hat man sehr viele verloren, wenn man anguckt, wie die Entwicklung gelaufen ist jetzt in den letzten 30 Jahren. Das Kriege haben nicht aufgehört, im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Wir hatten wirklich die Illusion, dass das besser wird, dass der Kalte Krieg vorbei ist, dass jetzt eine andere Situation eingetreten ist, aber das ist mitnichten passiert. Träume, also ich denke, dass Bürgerinnen und Bürger sich weiter engagieren werden für demokratische Verhältnisse, dass sie auch wieder weiter aktiver werden. Und die werden, sind ja auch aktiv, wenn ich auf Fridays for Future sehe. Also die jungen Leute sind bereit, wieder zu kämpfen für das, was ihr Leben künftig betrifft. Und das macht mir eigentlich Hoffnung, dass da doch noch was passiert, dass wir davon kommen, alle als Menschheit.
Herr Kisanovic, was ist mit Ihren Illusionen und Ihren Träumen?
Also ich differenziere da aufgrund der Bilder, die ich da gesehen habe, erlebt habe oder der Erlebnisse überhaupt und denke, dass Ostdeutschland kaum mit Rumänien, Bulgarien oder auch Ungarn und Polen zu vergleichen ist. Der Umbruch im Osten Deutschlands hat zwar viele Illusionen zerstört, viele ihre Arbeit gekostet, dennoch ist es kein Vergleich zu den Lebensumständen weiter im Osten. Wenn ich die versickernden EU-Gelder sehe und eine politische und gesellschaftliche Entwicklung von der Obrigkeit gesteuert, die sehr wenig mit Idealen zu tun hat, das ist heute die Realität. Der Traum ist, dass der freiheitliche und demokratische Prozess irgendwann doch noch wieder in Gang kommt. Nur so viel.
Herr Buchen, träumen Sie auch weiter?
Ja, also die Zerstörung der Illusionen ist vielleicht durch die Gnade der späten Geburt bei mir nicht so wesentlich, aber natürlich, ich würde mich gerne Monika Gibas anschließen, dass es doch auch ein, vielleicht nicht ein Lehrstück, aber doch Ereignisse sind, die immer wieder auch Hoffnung machen können, dass fundamentaler Wandel möglich ist und dass es sich lohnt, diese alternativen Visionen zu formulieren, sich dafür zu engagieren. Und das eben gerade im Hinblick darauf, dass man auch in der, sagen wir, meiner Zunft kaum einer vorausgesagt hat, auch nicht Mitte und auch nicht Ende der 1980er Jahre, dass die Regime kurz vor dem Kollaps stehen und es dann aber doch dazu gekommen ist. In dem Sinne ist es natürlich ein Traum oder etwas, was Hoffnung machen kann, wenn man sich anschaut, was eben heutzutage an Herausforderungen, Problemen und gerade auch was Regime, autoritäre Regime, die es ja auch in Europa gibt, dass dort nicht immer alles unbedingt schlimmer werden muss, sondern dass dort Hoffnung bestehen bleibt.
Meine Damen und Herren, wir haben heute versucht, zurückzuschauen auf die sogenannte Wende, auf den Umbruch in Mittelosteuropa und in Ostdeutschland 1989 folgende. Wir haben uns gefragt im Gespräch, was davon ist festzuhalten, was darf nicht vergessen werden, welche Illusionen, die man damals hatte, sind heute vielleicht nicht mehr vorhanden, welche Träume träumen wir weiter und wie leben wir im Schatten dieser Ereignisse, denn es vermutlich gilt für 1989, was Christa Wolf mal gesagt hat in anderen Zusammenhang, die Vergangenheit ist nicht vorbei, es ist noch nicht mal vergangen. Insofern bedanke ich mich bei meinen Gesprächspartnern. Diese Episode ist jetzt vergangen, aber das, was wir behandelt haben, nicht. Ich danke unseren Zuhörern fürs Zuhören und verabschiede mich.
Sie hörten Vereint, Verkannt, Zerstritten, ein Podcast der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden. Besuchen Sie uns auch vor Ort und im Internet. Alle Infos finden Sie in den Shownotes.